Als Kind, am Sonntag war oftmals Spazieren angesagt. Seht ihr die Begeisterung auf meinem Gesicht? Aber manchmal ging man ins Restaurant. Dann war das etwas anderes, oder? Und ich hatte ja das Vorrecht, durch meine Mutter in eine Großfamilie reingeboren zu sein. Meine Großmutter hatte 15 Kinder. Also da hatten wir ziemlich viel Onkel und Tanten, könnt ihr mal ausrechnen, und viele Cousins, Cousinen. Aber ich hatte einen absoluten Lieblingsonkel, Onkel Josef. Der war speziell, ein bisschen komisch so für mich damals. Aber immer wenn er uns besuchen kam, dann hat er gesagt, kommt ihr spazieren. Und ausnahmsweise waren wir immer alle voll dabei. Warum? Weil dann ging es in Bux, in die Bahnhofstraße, und dort gab es eine Confiserie. Die hatte Marzipan. Also Marzipan, das gab es nur, wenn mein Onkel Josef da war. Und dann machten wir uns also immer sehr freudig auf den Weg. Es ist absolut entscheidend, dass wir wissen, wohin wir gehen. Oder nicht? Ja, jetzt kann ich schon aufhören, oder nicht? Habt ihr es gecheckt? Gut, ich mache noch ein wenig weiter. Weil vielleicht wisst ihr ja nicht, wohin wir gehen. Und habt das eine oder andere Mal gehört. Und das ist ja das Thema von Himmelwärts. Und heute ist das Thema, wo der Himmel beginnt. Das ist ja schon eine Frage, oder? Wo beginnt der Himmel? Ja, was kommt direkt nach dem Tod eigentlich? Ja, werden wir da im Himmel, werden wir da einen Körper haben? Oder ist das alles so geistlich? Das ist ja das Beste, das Geistliche, oder? Oder ist das auch noch irgendwie irdisch, fleischlich, körperlich? Vielleicht sogar gibt es Farbe, Kunst und solche Dinge? Oder gibt es das alles nicht? Ist da alles so durchsichtig irgendwie? Ja, es gibt so verschiedene Vorstellungen. Also in meinem Leben sind da schon viele Vorstellungen haben da durch mein Hirn spaziert. Heute sind meine Vorstellungen konkreter. Und ich möchte euch damit auf diesen kleinen Spaziergang nehmen. Und ich beginne gleich mit einer Bibelstelle, die oft an Beerdigungen zitiert wird. Dort sind solche Fragen natürlicherweise sehr präsent. Leider hat man an einer Beerdigung kaum Zeit, auf die detaillierten Aussagen einzugehen. Es geht dann eher so um die allgemeine Ermutigung, die von einer Bibelstelle ausgeht. Dabei sagt diese Bibelstelle doch etwas Wichtiges. Geht das gerade noch mit Lesen? Sonst, ich lese sowieso natürlich vor. Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Also die waren damals schon ungeistlich und haben solche Fragen gestellt. Versteht doch, jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe neues Leben daraus wächst. Und was wir säen, ist ja nicht schon die fertige Pflanze, sondern es sind nur Körner, sei es Weizen oder anderes Saatgut. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Unser Körper ist jetzt noch unansehnlich und schwach. Wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. 1. Korinther 15, 35 folgende Verse. Ja, man kann sich trotzdem jetzt fragen, ja, ein sterblicher Körper, unsterblicher Körper, was bedeutet das nun konkret? Was können wir aus diesem Text herausnehmen? Ich würde einmal ganz pauschal sagen, wenn wir sterben, empfangen wir einen neuen, ewigen Körper. Das steht hier so ganz klar, oder eigentlich? Eben, ich dachte früher, so, das sei so irgendwie immateriell, eher einfach geistlich gedacht, auch dieser, ja, wie kann denn ein sterblicher Körper plötzlich unsterblich sein? Das, also ein, überhaupt ein Körper, Körper, das verbinden wir mit Sterblichkeit. Ein Körper stirbt irgendwann, oder? Und darum, denke ich, haben wir diesen Gedanken, ein unsterblicher Körper, das ist dann vielleicht eher mehr unsterblich als Körper. Und das schauen wir jetzt ein bisschen genauer an. Die Idee, die kommt ja nicht aus der Bibel, das werden wir sehen. Die Bibel spricht nie von einem rein geistlichen Leib. Sie kam erst mit Plato ungefähr 500 vor Christus auf. Er wurde dann auch von früheren christlichen Kirchenvätern leider übernommen, dass der Körper irgendwie einfach Geist, also ein Geistkörper sei. Heute ist die Vorstellung besonders in der Esoterik, in der Anthroposophie, Homöopathie auch, die sprechen viel von diesem Geistkörper, weit verbreitet. Darauf gründet auch dieses Geistheilungsprinzip, wenn wir ja so einen geistlichen Körper haben, dann muss der ja auch nicht von Materiellem geheilt werden, sondern so von irgendwas undefinierbarem, esoterischen halt. Aber die Bibel sagt hier ja etwas völlig anderes. Sie sagt, der Körper oder der Same, es ist wie beim Same und bei der Pflanze. Der Same wird zur Pflanze. Und da verwandelt sich ja dieser real existierende Same nicht plötzlich in eine unreale geistliche Pflanze, sondern beide sind irdisch, materiell, körperhaft, berührbar, echt irgendwie, oder? Aber trotzdem gibt es eine Verwandlung. Also, was gefällt euch besser, der Same oder die Pflanze? Meistens ist es die Pflanze, genau. Meistens ist die Pflanze doch irgendwie schon ein bisschen cooler, oder? Sie ist schöner, sie ist größer. Pflanze kann über der Erde existieren und unter der Erde. Unter der Erde ist sie auch Pflanze, oder? Die Wurzel. Beides ist Pflanze. Und ich habe jetzt gerade extra die Bohne genommen, die Stangenbohne, weil die kann sich richtig festhalten. Ich hätte euch fast ein Video vorgespielt, wie da diese Ranken suchen und suchen, bis sie sich irgendwo festhalten können. Aber das würde dann ein bisschen zu lange dauern. Trotz Zeitlupe wäre das ein zu langes Video gewesen. Aber ihr könnt das auf diesem Bild sehr gut sehen, wie sich die Pflanze festhält an dieser Stange und dann klettert sie richtig hoch. Und ganz rechts seht ihr eine Pflanze, die, ich denke, die ist ja fast 3 Meter hoch oder so. Unheimlich hoch, oder? Und das ist die Möglichkeit, das hat die Bohne selber nicht, oder? Sie muss sterben und sie muss neu auferstehen und wachsen und die Pflanze hat Blüten und sie trägt Frucht und so weiter. Unser jetziger Körper ist wie der einfache Same. Der Auferstehungskörper entspricht der Pflanze, sagt Paulus. Beide sind aber irdisch, sind materiell, nicht nur geistlich. Aber der neue, ewige Auferstehungskörper, der bietet einfach mehr. Der bietet einfach mehr Möglichkeiten, auch für uns später. Heute werden wir krank, später werden wir nicht mehr krank werden. Heute sind wir beschränkt und erleben das auch immer wieder, diese Beschränkung. Ich möchte das mit einer anderen Bibelstelle illustrieren. Da geht es um Jesus, der Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes auf einen hohen Berg genommen hat. Und da heißt es, 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf den hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Und jetzt kommt's.
Dann erschienen plötzlich Mose und Elia und redeten mit Jesus. Also das ist jetzt schon ein bisschen ein Spezialfall. Wir werden nachher noch sehen, warum. Mose und Elia sind vermutlich bereits auferstanden. Bei Mose heißt es ja, man hat die Leiche nie gefunden und Elia ist ja direkt in den Himmel gefahren. Also die sind ein Spezialfall und haben vermutlich bereits einen solchen Auferstehungskörper, von dem Paulus gesprochen hat. Ein Körper, der einfach mehr kann, der mehr bietet. Unter anderem, so wie es hier sieht, Raum-Zeitreisen irgendwie. Also die konnten, die waren ewig, die lebten immer noch und die sind auf die Erde gekommen und haben mit Jesus gesprochen. Warum? Gerade sie. Weil Gott sie ihnen einen Auftrag gegeben hat und gesagt, geht runter, besprecht mit Jesus die nächsten Schritte. Aus irgendeinem Grund hat er das nicht durch seinen Heiligen Geist gemacht. Könnt dann Gott selber mal fragen, wieso. Vielleicht einfach auch damit ich heute darüber predigen kann und andere es auch schon getan haben. Und wir sehen, es ist möglich, einen Körper zu haben, der sowohl himmlisch ist, wie auch irdisch. Aber das ist unsere Zukunft. Lässt uns vielleicht eine Ahnung haben von dem, was später möglich sein wird. Sie sind gekommen und haben nicht nur damit Jesus den Weg gezeigt, den er gehen muss. Es war ja kurz vor seiner Folter, vor dieser schwierigen Zeit, wo er viel erleiden musste. Sie haben damit natürlich auch noch die anderen ein bisschen beeindruckt, die da waren. Also wenn du da vor Ort gewesen wärst, ich glaube, du hättest heute eine stärkere Sicht von dem, was kommt, was möglich ist. Oder? Du würdest nicht so sehr am ewigen Leben zweifeln, weil du hättest Männer gesehen, die schon 1000 Jahre tot waren eigentlich. Und du hättest sie gesehen und du hättest gesagt, wow, ewiges Leben ist möglich und es ist sehr real, dieses ewige Leben. Also wir benötigen keine sprachlichen Tricks, einen Geistleib, ja, um das ewige körperliche Leben zu erklären. Wenn wir vereinfacht sagen, dass der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht, dann sind ja auch Leib, Seele und Geist potenziell unsterblich geschaffen. Denn Gott hat uns diese Dinge gegeben. Von Adam und Eva wissen wir Folgendes. Gott hatte das Paradies als einen wunderbaren Garten in der chaotischen Schöpfung geschaffen. Einen richtigen Garten, der war kunstvoll angelegt. Und wir lesen das gleich. Und da heißt es in 1. Mose 2,9, und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. In der Mitte des Gartens zwei Bäume. Nicht nur ein Baum. Wichtiges Detail. Zwei Bäume. Der Baum der Erkenntnis über Gut und Böse sowie der Baum des Lebens, von dem wir wissen, dass er ewiges Leben geben konnte. Also hatten Adam und Eva bereits dort im Paradies die Möglichkeit, ewig zu leben, obwohl sie den irdischen Körper hatten, der gerade noch aus Dreck und Staub gemacht worden war von Gott und dem er seinen Geist eingehaucht hatte. Adam und Eva, körperlich, seelische, geistliche Wesen, aber immer noch sterblich. Und sie hätten wehren können. Der Baum des Lebens wird ganz am Anfang der Bibel erwähnt und auch ganz am Schluss. Die Bestimmung des Menschen, ewig zu leben, war schon immer da. Und dieser Baum des Lebens, nicht der Baum der Erkenntnis, tut mir leid, der Baum des Lebens bildet die Klammer, zwischen der alles abläuft. Die ganze Weltgeschichte Gottes läuft hier ab. In dieser Geschichte erlebst du, erlebe ich, Höhen und Tiefen. Oder nicht? Freude und Leid. zwischen diesen beiden Eckpunkten des Lebens. Siege erlebst du, aber leider auch bittere Niederlagen. Schuld kommt dazu, aber eben auch Vergebung, Barmherzigkeit, Erbarmen und letztendlich Hoffnung. All das erklärt uns die Bibel zwischen dieser Klammer des Baumes des Lebens. Es geht um das Leben. Offenbarung 2,7 sagt es dann, das ist dann eben so gegen Ende. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradiese Gottes ist. Offenbarung 22,19, jetzt sind wir wirklich ganz am Ende dort, der Bibel, der Offenbarung. Und wenn jemand etwas hinwegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt. Es geht immer um den Baum des Lebens. Bis dieser Baum wieder da ist auf dieser Erde und wir davon essen können, geht es immer nur um diese Sache. Nachher geht das Leben ewig weiter, dann geht es dann um andere Dinge. Aber bis zu diesem Zeitpunkt stellt sich einfach die Frage, gehörst du auch zu diesen Überwindern, die diese Widerstände hier überwinden und die sich fokussieren und sagen, das ist mein Ziel, das ist mein Ziel. Weißt du, wohin du gehst? Und so mussten auch Adam und Eva mussten wählen. Was ist jetzt wichtiger? Baum des Lebens oder Erkenntnis über Gut und Böse? Also willst du ewig leben oder willst du ein guter Mensch sein? Oder ein schlechter, je nachdem. Und sie wollten lieber gute Menschen sein, als einfach Adam und Eva, die ewig leben können. Die einfach dieses ewige Leben aus Gnade empfangen, ohne eine Leistung. Und jetzt müssen wir überwinden, sonst kommen wir nicht zu diesem Baum des Lebens. Und das war etwa nicht so, dass sie nichts davon wussten. Gott hatte sie gewarnt. Gott hatte ihnen gesagt, esst nicht von diesem Baum. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Aber Satan hatte sie getäuscht. Er hatte Gott als Lügner dargestellt und gesagt, ihr werdet sein wie Gott, darum will Gott nicht, dass ihr von diesem Baum esst, weil dann seid ihr wirklich wie Gott, wenn ihr erkennt, was gut und böse ist. Man kann schon sagen, ein Mensch, der wirklich ganz klar unterscheiden könnte, was gut und böse ist, da wäre schon ziemlich göttlich auf eine Art und Weise. Das Problem ist nur, dass wir das eben gerne sein wollen. Und das Problem ist, dass wir auch noch über andere urteilen und sagen, was der macht, das ist also total daneben. Und dem geschieht es also ganz recht. Der hat die Strafe verdient. Und wisst ihr, wo wir uns da dann hinsetzen, wenn wir solche Dinge sagen? Auf den Richterthron, der nur Gott gehört. Jedes Mal, wenn wir einen Menschen verurteilen, wählen wir, wie Adam und Eva, den Baum der Erkenntnis über Gut und Böse. Und damit vernichten wir das ewige Leben. Wir spielen uns als Richter auf und nicht umsonst warnt uns Jesus eindrücklich davor, uns gegenseitig zu verurteilen. Nicht umsonst sagt er sogar, es gibt eigentlich nur einen Grund, wie ein Christ die Errettung verlieren könnte. Das ist, wenn wir anderen nicht vergeben. Ich finde sonst nichts in der Bibel, außer du sagst, ich will das alles nicht mehr, das ist auch noch eine Möglichkeit. Aber die Bibel sagt, wenn du nicht vergibst, dann wird auch dir nicht vergeben werden. Und das ist schon ziemlich übel. Weil wenn ich nicht vergebe, bin ich auch der, der sein will wie Gott. Der sich anmaßt, die Erkenntnis über Gut und Böse zu haben und zu sagen, was ich getan habe, ist vielleicht schon schlimm. Aber was du getan hast, wir stehen auch immer wieder vor diesen beiden Bäumen und wir müssen überwinden. Aber unser Ziel ist nicht eine falsch verstandene Heiligkeit. Heilig heißt nämlich nicht fehlerlos, auch wenn das oft so verstanden wird. Heilig heißt hingegeben, in Besitz genommen zu sein von Gott, reserviert zu sein für Gott, hat mit Baum der Erkenntnis über Gut und Böse gar nichts zu tun. Es hat mit Hinzugehörigkeit zu tun. Es hat etwas damit zu tun, wohin bin ich auf dem Weg, wohin gehe ich? Was ist mein Ziel? Und mein Ziel ist definitiv, und ich hoffe, es bleibt so, Jesus Christus. Und dieser Baum des ewigen Lebens, dort, wo Gott ist, das ist mein Anteil. Adam und Eva haben die falsche Wahl getroffen, leider. Und sie haben als Konsequenz den Zutritt zu diesem Garten verloren, weil sie in diesem sündigen Zustand ja nicht so als Sünder das ewige Leben haben sollten. Das wäre dann noch zementiert worden, oder? Es ist besser, dass wir sterben können. Es ist besser, dass dieser irdische Leib sterben kann und dann neu auferstehen kann zu einem neuen Leben, als in diesem Zustand ewig zu leben. Das wäre ja schrecklich. Das wäre ja ganz schlimm. So blieben die ersten Menschen nach dem Sündenfall blieben sterblich, obwohl das nicht Gottes Plan gewesen war, wurden aber immerhin ja, so bis gegen 1000 Jahre alt. Ja, jetzt kommt schon wieder der Verstand. Ha? Ja, das ist nicht möglich. Also, ihr seid vielleicht nicht so wie ich, aber als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich so mild gelächelt. Ja, okay. Aber heute bin ich auch ein bisschen gescheiter. Baum der Erkenntnis lässt grüßen. Die Wissenschaft hält das nämlich nicht für unmöglich. Wirklich gar nicht. Die Wissenschaft weiß, dass sehr, sehr langes Leben möglich ist, theoretisch sogar ewiges Leben. Es ist bloß eine Frage des genetischen Codes, den man natürlich zu entziffern hofft. Und da ist man wirklich auf der Suche. Gott hat ja selber auf dieser Erde auch Lebewesen mit sehr unterschiedlicher Lebenserwartung geschaffen. Also zum Beispiel Wale können über 200 Jahre alt werden. Und wenn du noch ein wenig älter werden möchtest, dann müsstest du eine Schildkröte sein. Die kann über 250 Jahre alt werden. Aber noch länger lebt die Islandmuschel. 500 Jahre und mehr, jetzt wird es schon langsam krass. He? Wenn du sehr genügsam bist, zum Beispiel ein Korallentierchen, das sind auch kleine Lebewesen, Nesseltierchen, die da in so einer Hülle stecken, die sie schützt, ja, dann hast du, was schätzt ihr, wie viele Jahre vor dir? Wie viel? Ja, ja, gut auf dem Weg. 4000 Jahre. 4000 Jahre. Und Schwämme sind ja auch Lebewesen. 10.000 Jahre können die alt werden. Das ist unglaublich. Oder nicht? Wahnsinnig. Und verantwortlich, also bei den Polypen, Süßwasserpolypen, die werden auch, also die sind theoretisch sogar unsterblich. Theoretisch. Und bei denen hat man eine Gengruppe entdeckt, die Foxogene. Das ist eine Gruppe von Genen, gibt es mehrere. Und das Interessante ist, bei sehr alten Menschen, wir haben auch diese Gene, findet man überdurchschnittlich viele dieser aktiven Foxogene. Also wenn du viele von diesen Genen hast, dann wirst du schon mal älter als andere. Ist das nicht spannend? Und da musste ich mir selber sagen, okay, was die Bibel sagt über Methusalem, das ist absolut möglich. Wir Menschen hoffen ja schon, dass wir das selber irgendwie organisieren können. Wieso soll denn Gott das nicht können? Also wenn immer Leute so mild lächeln, wie ich es auch schon gemacht habe, dann, wenn du über das ewige Leben erzählst, dann bleib ganz ruhig, bleib ganz cool. Der ist einfach noch nicht so weit. Aber wir werden ewig leben. Amen. Amen. Ewiges Leben ist also keine Utopie, sondern ein reales Geschenk Gottes. Eben die Wissenschaft ist noch nicht so weit. Wir müssen es uns schenken lassen und sie wird auch nie so weit sein. Da bin ich überzeugt, das wird ihnen nicht gelingen. Aber man weiß, dass es möglich ist. Das ist schon mal spannend, finde ich. Und es war Gottes Wille, dass alle Menschen diese Gabe empfangen können. Das waren genmanipulierende Äpfel, oder? Ein Biss. Ewig jung. Also für, nein, hoffentlich nicht. Ewig alt wäre viel schöner. Es ist keine Utopie. Und darum schenkt uns Gott den irdischen Tod. Der irdische Tod ist ein Geschenk, der übertritt in eine andere Welt, in eine andere Realität. Ich weiß nicht, also selbst wenn ich hier auf der Erde ewig leben könnte, ich würde es gar nicht wollen. Denn bei diesem Geschenk bekomme ich nicht nur einen neuen Körper, ich bekomme überhaupt eine neue Umgebung. Weil die Erde haben wir jetzt am Ball kaputt gemacht. Wieso soll ich hier da noch ewig leben? Bringt ja nichts, oder? Nur Probleme. Aber was kommt nun also direkt nach dem Tod? Ist natürlich schon eine Frage. Nach Paulus wurden die auferstandenen Toten beinahe zeitgleich, heißt es, mit den aktuell lebenden, wahrhaftigen Christen nach oben gezogen, um dem Herrn zu begegnen. Das könnt ihr lesen in Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, ab Vers 16. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und das ist jetzt wirklich sehr wichtig, da müsst ihr gut das verinnerlichen. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. Es geht wirklich um die Begegnung mit Jesus und so werden wir für immer bei ihm sein. Also da sind wir uns einig. Die Auferstehung ist nach der Bibel praktisch zeitgleich. Es betrifft die Toten, die auferstehen werden und die, die dann noch leben. Ob wir dazugehören oder nicht, dann, ob das noch zu unseren Lebzeiten kommt oder nicht, ist gar nicht so relevant. Die Bibel spricht davon, dass für beide das gleichzeitig geschieht. Aber jetzt stellt sich natürlich dann schon die Frage, ja, wo sind denn die, die bereits gestorben sind, zwischenzeitlich? Wo ist deine Urgroßmutter, wenn sie im Glauben war? Wo ist dein Ehepartner, der vielleicht schon gestorben ist, deine Kinder, wo sind sie? Oder wenn wir sterben, wo werden wir sein, wenn es bedeutet, dass wir gleichzeitig mit unseren Kindern Gott entgegen, Jesus entgegengehen werden? Es gibt hier verschiedene theologische Ansätze, aber wir müssen auch die Zeit unterscheiden. Im Alten Testament oder im Neuen Testament, da gab es unterschiedliche Regelungen. Und das werden wir jetzt ein wenig anschauen. Zuerst mal den Alten Bund. das ist noch wichtig, da spricht die Bibel oft von einem Sheol. Und Jesus hat einmal auch über dieses Thema gesprochen, am Beispiel des Bettlers Lazarus. Von ihm heißt es, dass er in der Nähe eines reichen Mannes gelebt hat. Ihr könnt übrigens dann die Bibelstelle noch näher anschauen, diese Themen näher anschauen auf dem Manuskript, könnt ihr das nachlesen. Aber die ganze Geschichte, aber zusammengefasst kann man sagen, dieser arme Lazarus und dieser reiche Mann, der übrigens nicht mit Namen erwähnt wird, sie sterben beide und sie kommen in den Sheol. Eben, weil es ist ja noch Altes Testament, als Jesus das erzählt. Nach seinem Tod befindet sich Lazarus in den Armen Abrahams wieder. Und auch der Reiche ist da, aber weit weg von Abraham, getrennt durch einen Graben, den niemand überwinden kann. Und der reiche Mann leidet Schmerzen und er schreit über die Abtrennung hinüber: Vater Abraham, hab Mitleid mit mir, schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen. Ich denke, das mit dem Fegfeuer, das kommt auch von dieser Stelle, dass man sagt, die Menschen kommen in ein Fegefeuer. Aber das ist nicht das, was hier steht. Und das alles ist noch alttestamentlich. Das muss man sich einfach sehr klar bewusst sein. Aber die Realität ist schon da beschrieben, dass das eine Realität ist, mit Flammen, mit Körpern, die leiden, mit Durst, mit Hitze. Aber Abraham erwidert: Mein Sohn, erinnere dich, du hast in deinem Leben alles gehabt, Lazarus hatte nichts, jetzt geht es ihm gut. Und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns auch ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen. Die Geschichte geht noch weiter, doch wir konzentrieren uns hier auf diese Hinweise und Beschreibung des alttestamentlichen Sheols. Es gibt unterschiedliche Bereiche auch im Sheol, es gibt Ordnungen. Beide sind im Sheol, aber nicht am gleichen Ort. Da gibt es Unterschiede. Aber ganz klar ist, beide sind als durchaus real beschrieben, als Bereiche, wo es Wasser gibt, Flammen gibt. Die Verstorbenen haben scheinbar einen Körper, der leiden kann. Sie haben Durst, sie wünschen sich Kühlung, sie haben Finger. Lazarus soll seine Fingerspitze nehmen, Wasser tauchen und dem Reichen die Zunge kühlen. Er hat das Verlangen nach Kühlung, also das Leben scheint dort ganz real zu sein, aber sehr unterschiedlich auf der Seite, auf der Lazarus ist, wo es ihm gut geht, das heißt in Abrahams Schoß oder eben auch, wie hier übersetzt worden ist, auch das ist eben ein Ehrenplatz, das ist in der Nähe von Abraham, dort, wo es ihm gut geht. Auch wenn das natürlich primär ein Gleichnis ist, das möchte ich nicht bestreiten, es geht hier um ein Gleichnis, so kann es trotzdem aus der Realität entnommen sein, die Jesus im Geist sieht oder gesehen hat, welche die im Alten Testament Verstorbenen betrifft. Sowohl Lazarus wie auch der anonyme reiche Mann lebten eben noch in dieser Zeit, wo ein Unterschied besteht zu dem, was wir erwarten. Jesus war noch nicht gestorben, er ist noch nicht auferstanden, er hat die Macht des Todes noch nicht besiegt. Es ist auch die Bedingungen, die Gott für uns stellt für ein Leben mit ihm, waren noch die alten, als man noch das Gesetz befolgen musste. Baum der Erkenntnis über Gut und Böse, oder? Der war dort noch sehr dominant. Man hatte das gewählt, man musste das nun eben auch leben und entsprechenden Konsequenzen ziehen, wenn man es nicht schafft. Das Kreuz Jesu, die Vergebung, die Gnade, war noch nicht aufgerichtet. Und erst dann ist dieser Wendepunkt gekommen, der alles geändert hat. Und das sieht man auch darum, dass dort ein Wendepunkt kam, wenn man liest, was in der Bibel steht, im Neuen Testament. Und da lesen wir etwas von einem völlig anderen Bereich. Als Jesus gestorben ist, haben sich die Gräber geöffnet und Heilige wurden auferweckt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen zwitschern. Die Heiligen wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesus verließen sie ihre Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem hinein und erschienen dort vielen Leuten. Diese Toten, welche also nach der Auferstehung und dem Tod Jesus auferweckt worden waren, sind Juden, die im Alten Testament, im Wechsel vom Alten zum Neuen Testament, fest auf Gott vertraut hatten. Und diese sind heute nicht mehr im Scheol. Das sagt die Bibel ganz klar. Diejenigen, welche nicht vertraut hatten, von denen wissen wir nichts, sie warten möglicherweise immer noch im Scheol auf diese Auferstehung aller Toten, auch der Toten, die in der neutestamentlichen Zeit dort noch am Warten sind. Aber im Neuen Testament, da reden wir von einem Zwischenhimmel, da reden wir nicht mehr vom Scheol, und das hat auch seinen Grund. Es gibt auch dort einen Ort für vermutlich verschiedene Bereiche und einen Ort speziell für Christen, welche schon verstorben sind. Und das lesen wir in Offenbarung 6,9. Ich sah unten am Altar all die Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich treu an Gottes Wort gehalten und bis zuletzt ihrem Glauben, ich kann das hier nicht mehr lesen, meine Augen sind zu schlecht, und bis zuletzt ihren Glauben bekannt hatten. Laut riefen sie, Gott, du heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wann endlich sprichst du dein Urteil über all die Menschen auf der Erde, die unser Blut vergossen haben? Wann wirst du sie dafür zur Rechenschaft ziehen? Ein extrem spannender Text. Johannes hat hier nicht den letztendlichen Himmel gesehen. Das geht ganz klar aus diesem Text hervor. Es kann sich nicht um den letzten oder um den dritten Himmel handeln, von dem wir das letzte Mal schon gesprochen haben. Und zwar darum, weil die Verfolger, die Märtyrer, die bis zuletzt durchgehalten haben, die sehen immer noch ihre Verfolger auf der Erde. Die Auferstehung ist ja noch nicht geschehen. Sie sind dort und sehen unten diejenigen, die sie getötet, verfolgt haben, weiter andere Christen verfolgen, bedrängen. Diese Menschen sind also noch nicht gestorben. Das ist ein Moment, in dem Johannes, der sie ja selber auch noch einer der Letzten war, der noch nicht als Märtyrer gestorben war, er hatte diese Vision. Und ich vermute, da waren die ersten Christen schon tot, weil Johannes ist ja der Jünger, der am ältesten wurde, der wurde über 80 Jahre alt. Und er wird dort in Realzeit praktisch an diesen Ort versetzt und sieht, was jetzt dort geschieht. Eine Zeit, in der die ersten Christen verfolgt worden sind und wirklich einen Blutpreis bezahlt haben. Und er wird Zeuge von dem, was an diesem Ort geschieht, an diesem Zwischenort. Die Auferstehung ist noch lange nicht geschehen. Also muss es diesen Zwischenort geben. Die Menschen an diesem Ort leben in einer anbetenden Haltung Gott gegenüber. Sie sprechen mit ihm, aber ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, manchmal sind meine Gebete mehr von Ehrfurcht erfüllt und manchmal vielleicht gibt es auch Momente, wo ich Gott begegne in einer großen Vertrautheit und ich weiß nicht, ob die dann immer noch angemessen ist. Kennt ihr das? Also manchmal sage ich auch Gott, gehörig meine Meinung. Und ich glaube, dass man das darf. Also muss ich ganz klar betonen, wir dürfen Gott auch mal deutlich sagen, wo wir leiden, wo wir unzufrieden sind. Das ist sogar sehr wichtig, aber nicht kumpelhaft. Das ist noch ein Unterschied, oder? Wir dürfen, wenn wir wirklich wütend sind auf Gott, macht es keinen Sinn, das zu verstecken. Er sieht es ja sowieso, er sieht in unser Herz. Es ist wichtig, dass wir ehrlich sind vor Gott, transparent. Aber es ist wichtig, dass wir in allem hier schon auf der Erde lernen, ihn zu ehren. Und dort wird es uns nicht mehr schwerfallen. Und wir lesen hier von Märtyrern, die sich wirklich hätten beschweren können bei Gott. Warum hast du das zugelassen? Ich verstehe dich nicht. Aber wir lesen, dass sie sehr ehrerbietig waren vor Gott. Und aber ihm schon eine Frage gestellt haben, aber nicht eine, die ihr eigenes Wohlergehen betroffen hat, sondern das Leben der Menschen auf der Erde. Und Gott antwortet ihnen. Und er gibt ihnen eine persönliche Antwort. Und spannend ist auch an diesem Ort, erinnern Sie sich noch, dass sie verfolgt wurden. Sie sind also nicht einfach ohne Erinnerung. Ich habe das auch schon mich gefragt, oder? Wie ist das? Erinnert man sich noch? Ist ja auch eine Frage wegen verheiratet, nicht verheiratet. Kennt man seine Freunde noch oder nicht? Und es ist ganz klar, an diesem Zwischenort auf jeden Fall wissen die Leute noch, was geschehen ist. Sie haben totale Erinnerung an alles. Aber vermutlich ist die Erinnerung nicht mehr einfach geprägt von diesem Schmerz, von diesem Leid. Weil sie sehen die anderen, die verfolgt werden, und sie werden nicht, ja, mir ist es genau gleich gegangen, und sie fangen an zu heulen, sondern sie sind geheilt in diesem Punkt. Und sie schauen die Menschen an und sie wünschen sich Gerechtigkeit für die anderen. Wann gibt es Gerechtigkeit? Und sie nehmen Anteil am Leiden der Menschen, die auf der Erde sind. Das finde ich schon spannend, dass man da das alles noch sehen kann scheinbar. Sie empfangen dann auch weiße Kleider, also sie haben auch hier einen Leib, sonst brauchen sie keine Kleider. Und sie müssen sich noch gedulden, sagt Gott. Er sagt, ich habe einen Plan, vertraut mir, aber ihr müsst euch noch gedulden. Da gibt es noch mehr Menschen, die werden auch leiden müssen, wie ihr gelitten habt. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird dann alles aufgelöst sein. Aber im Moment ist es noch nicht so weit. Auch hier spüren wir ganz klar, das ist eine Zwischenzeit. Gottes Plan hat sich noch nicht bis zum Ende erfüllt. Mich ermutigen diese biblischen Hinweise über die Ewigkeit, über meine persönliche Zukunft sehr. Ich möchte betonen, dass das, was ich euch heute gesagt habe, das ist schon ein wenig auch persönlich, oder? Also ich habe nicht die volle Erkenntnis und ich weiß auch nur ein paar wenige Dinge, die Gott gedacht hat, das sage ich den Menschen mal. Aber bei diesen wenigen Dingen, nur schon bei dieser Bibelstelle, lest sie doch noch einmal zu Hause in Ruhe durch, da findet ihr schon viele Dinge, die sehr konkret sind und die uns schon einen deutlichen Hinweis geben, wohin die Reise geht. Die ganze Wahrheit, die wird viel komplexer sein, viel farbiger, viel schöner, viel herrlicher, und ich glaube, das wird auch im Zwischenhimmel schon so sein. Der Zwischenhimmel wird nicht so schön, so herrlich sein wie das letztendliche Ziel Gottes. Aber es wird schon viel von dieser Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt werden, auch in dieser Zeit. Ich habe also keine Angst mehr vor dem Tod, auch nicht mehr vor der Zwischenzeit und auch nicht von dem, was nachher kommt. Auch die Zwischenzeit bis zur völligen Erlösung und Wiederherstellung von Schöpfung und Paradies wird viel mehr sein als ein bloßes, langweiliges Abwarten. Denn wir werden bereits einen ewigen Körper haben. Auch unsere Persönlichkeit oder unsere Erinnerungen werden nicht ausgelöscht sein, aber ich denke, sie wird geheilt sein. In vielem wird schon Heilung in uns hineinkommen. Was offen bleibt, ist natürlich schon die Frage, betrifft das, was wir jetzt gelesen haben, nur die Märtyrer, die in den Zwischenhimmel kommen, oder alle Treuen? Wenn man bedenkt, dass es noch nicht so viele Christen gab, die damals gestorben sind, könnte man annehmen, es sind alle, die treu sind, und dass es nicht einfach nur die Märtyrer sind, die ihr Leben gegeben haben. Aber das ist einfach das, was Johannes gesehen hat, was ihn sehr beeindruckt hat und was er dann auch berichtet hat oder was Gott gefunden hat, das müssen die Menschen wissen. Sie sollen sich ja vorbereiten können innerlich. Aber was sicher ist, meine Hingabe wird mitbestimmend sein, wie es mir im Himmel mal gehen wird, welchen Lohn ich im Himmel empfangen werde. Das sagen auch andere Bibelstellen. Das, was du heute lebst, hat einen Einfluss auf das, was wir später erleben werden. Ich würde also die Frage, die wir gestellt haben, wo beginnt der Himmel, so beantworten. Nach allem, was die Bibel uns offenbart, beginnt er für Christen, welche ihm aktiv nachfolgen, das muss man sagen natürlich, bereits irgendwie nach dem Tod. Aber eben, Himmel ist noch nicht unbedingt Paradies. Das ist das Thema der nächsten Predigt dann, wo es um solche Unterschiede geht. Aber ich möchte euch zum Schluss hier ein Bild zeigen. Das ist eine Lobby eines All-Inclusive-Hotels. Also einfach so der Eingangsbereich oder so. Ganz bescheidener Eingangsbereich. Und wenn du dann hier eingecheckt hast und du bist berechtigt, da in diesem Hotel zu sein, das ist übrigens irgendwo in Lissabon, dann sieht es dann so aus, so ein bisschen chillen da, Kaffee trinken, Dachterrasse. Ja, kleines Zimmer, oder? Frühstücksbuffet, Speisesaal. Also die Lobby sah ja schon gut aus, oder nicht? Aber im Hotel? Ah, Spa-Bereich, Poolbereich. Ah, die Terrasse noch einmal. Und da die Bar in der Nacht. Die Lobby lässt uns schon ein wenig träumen, oder nicht? Aber sie zeigt noch nicht, was nachher kommt. Ich bin überzeugt, dass die erste Phase, wenn wir auferstehen werden, ein kleiner Vorgeschmack ist auf das, was nachher kommt. Aber ich bin überzeugt, es wird nicht ein öder, langweiliger Warteraum sein. Und darum ist es das Beste, wenn wir uns hier schon vorbereiten auf diese Zeit. Und was ich persönlich daraus schließe, ist das, was auch Paulus gesagt hat. Er hat die Hoffnung auf eine wunderbare Zukunft so ausgelebt. Er hat gesagt, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und strecke mich mit aller Kraft nach dem Ziel aus, das vor mir liegt. Ich denke, wir können uns freuen. Und ich persönlich will mich ausstrecken. Und ich wünsche dir, dass du auch dich entscheidest in deinem Leben, dich, egal wie die Umstände jetzt sind, dich auszustrecken nach diesem Ziel, weil es sich ganz bestimmt lohnen wird. Amen. Gott segne euch.